I sing happen when the puck come down, bang, you know, before the other guys, nobody there, you know. My arm go comes out, then the game stop, then start up.
Herzlich willkommen zu der 11. Episode vom NHL vs. NLA Podcast. Wir haben jetzt eine längere Unterbrechung hinter uns gehabt. Das ist, weil ich natürlich einfach Ferien gemacht habe. Wie kann ich es wagen? Jetzt bin ich einmal wieder da. Heute gibt es wieder Erfolg und ich glaube, der Micha hat da dann auch ganz, ganz viel zu erzählen, was passiert ist. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Ich bin aber eigentlich nur jetzt zum schnell Hallo sagen da. Gang nachher gerade wieder, weil offensichtlich bist ja du jetzt der NHL-Experte von uns. Du hast ja vorausgesagt, dass der PK Subban traded wird.
Ja, richtig, genau. Also ich meine, für das habe ich eigentlich auch noch irgendetwas verdient. Ich meine, ich habe das wirklich alles gewusst. Das ist klar gewesen. Offensichtlich, wenn man Zeichen kann deuten, richtig hat man gesehen, dass es so wird rauskommen. Ist dir leider nicht ganz gelungen.
Nein.
Naja, aber kommen wir doch zuerst mal noch zum Sportgeschehen in der Schweiz. Auch in der NLA gibt es Schlagzeilen. Man glaubt es kaum. Jetzt geht es nämlich wieder um Fernsehrecht. Und zwar hat jetzt UPC da letzte Woche eine Pressekonferenz gegeben.
Ja.
Wo doch jetzt die ersten Details bekannt gegeben worden sind, wie das Ganze wird aussehen ab übernächste Saison mit diesen Fernsehübertragungen vom Schweizer Eishockey.
Und es sieht wunderbar aus.
Es sieht tatsächlich wunderbar aus. Also, um es kurz zusammenfassen, für die, die es noch nicht wissen, es wird einen neuen Sender geben im Kabelfernsehen. Das heisst eigentlich für alle zugänglich, die Kabelfernsehen haben. Das sind doch 3,5 Millionen Haushalte in der Schweiz, laut UPC. Das wird der Kanal Nummer 9 sein, der heisst MySports.
Ja.
Und dort wird dann voraussichtlich den ganzen Tag Hockey-Berichterstattung laufen.
Perfekt.
Also, da kann man sich nicht mehr wünschen. Mhm. Der Fokus wird gleich natürlich auf National. Dort wird es auch ein Live-Spiel pro Runde oder pro Woche geben. Das ist noch nicht ganz so genau bekannt. Wird aber auch Übertragungen geben aus der Nazi B sicher. Live-Übertragungen. Und es wird auch in der Berichterstattung ein Fokus gelegt werden auf die erste Liga, wo es dann neu wird geben, ab übernächste Saison, so eine super Regio League.
Genau. Und U20 und Frauen sind ja auch dabei, oder?
Richtig, genau. Die Nationalmannschaft kommt auch wieder eine größere Plattform über. Also eben auch die U20-Nationalmannschaft. Angeblich wird dann die ganze WM oder zumindest Schweizer Spiel werden übertragen.
Mhm.
Live auf dem Sender. Und Frauen-WM.
Genau. Was eigentlich schon lange an der Zeit ist.
Absolut. Also das ist etwas, was alle anderen Länder schon haben. Wir haben es jetzt endlich auch.
Wir haben interessant. Das Frauenteam, das im internationalen Vergleich sehr gut mithält.
Das stimmt, besser als Männer auf jeden Fall im Moment.
Richtig.
Also ich finde auch absolut, das ist der richtige Schritt, dass wir jetzt das Anfang zeigen, weil das ist doch ziemlich zu kurz vor letztes Jahr. Das ist zum Teil nicht einmal in der Sport aktuell und so weiter, ist nicht mal gross darüber geredet worden.
Mhm.
Da finde ich es jetzt absolut richtig, dass das jetzt doch auch mehr Präsenz überkommt im Fernsehen. Und es wird sich dann nicht auf Hockey beschränken. Also der Sender MySports möchte dann natürlich auch andere Teamsports, wo vor allem regional verbreitet sind, eigentlich ins nationale Fernsehen bringen. Also man redet da ein bisschen davon, wahrscheinlich Handball, Unihockey wird auch eine Plattform überkommen. Aber Hauptsportart auf dem Sender wird, zumindest bis Fußballrecht ganz geklärt sind, auf jeden Fall Eishockey sein. Und das ist schon interessant. Also so viel Eishockey im Free-TV hat es noch nie gegeben in der Schweiz.
Mhm.
Und für all die Fans, die anderen Matches schauen natürlich, die dann halt nicht die Idee auf dem Sender laufen, gibt es dann auch noch eine Bezahlvariante, wie man das schon kennt von der Swisscom eigentlich, wo dann einfach alle anderen Matches auf so Nebenkanal, Bezahlkanal laufen. Wie dort das Preismodell aussieht, hat die UPC noch nicht bekannt gegeben.
Es sind sich ganz viele Optionen, oder? Du
genau.
Hast mir gestern erzählt von vielleicht Fanpass, nur die Auswärtsspiele schauen von deinem Club, solche Sachen. Vielleicht genau. Ein Hybrid von dem, was wir letztes Jahr gehabt haben und das, was wir aus der NHL kennen, das ist ein Season Pass.
Genau, exakt. Also eben, das ist auch noch nicht bekannt. Da wird die UPC sich auch mit dem Verband noch unterhalten, mit den Clubs vor allem auch, habe ich gehört, was wird Sinn machen, um dann da eine gute Lösung zu finden.
Ja.
Also, ganz über alles gesehen, finde ich es eine grossartige Sache. Das Hockey kommt mehr Präsenz über in der Schweiz, im Schweizer Fernsehen. Stell dir jetzt mal vor, jemand, der sich eigentlich nicht für Hockey interessiert, der ist einfach mal ein bisschen am durchzappen im Fernsehen. Und dann auf einem relativ tiefen Kanal läuft einfach live Nazi A Eishockey.
Mhm.
Und dann bleibt er vielleicht dort hangen und ja, wenn das dann jeden Abend 30 Mal passiert, dann hast du relativ bald ziemlich viel mehr Hockey-Fans.
Ich bin vor allem gespannt, es wird ja eben gesagt, dass nicht nur ein Match, sondern auch Berichterstattungen werden gezeigt werden. Und da bin ich vor allem gespannt, wie das dann wird aussehen. Also, ob wir da ein bisschen in Richtung der 24-7-Series, wo wir aus der NHL gehen, das HBO, wo wirklich Kameras zum Teil Teams folgen, oder ob sich das auf Interviews beschränkt oder so, weißt du da genauer?
Ist nicht bekannt. Grundsätzlich ist einfach gesagt worden vom Programmchef, dass sie doch wollen, auch um den Sport um ein bisschen umfassendes Programm machen. Also mit Magazin ist klar gesagt worden, Studio und so weiter. Also ich glaube, da können wir uns darauf freuen. Ob es dann mit Reportagen und so weit wird gehen, wie jetzt in der NHL, das bleibt zu hoffen.
Allerdings unwahrscheinlich in der Schweiz,
ja, nehme ich an. Ich denke auch, vor allem hat UPC nicht so ein riesen Budget, wo sie das Ganze auf die Beine stellen damit. Sie geben schon relativ viel Geld aus für die Rechte. Ja. Also sie zahlen jetzt pro Jahr am Eishockey-Verband 35 Millionen. Und dann müssen sie noch die ganze Produktion selber übernehmen in Zukunft. Das hat bis jetzt immer die SRG gemacht, also eigentlich also zumindest Produktionsfirma von der SRG, also eigentlich vom Staatsfernsehen. Genau. Die haben das übernommen für Teleclub und Swisscom. Ja. Das heisst, sie haben das nicht selber gemacht. Die UPC hat jetzt viel mehr Geld investiert, um das Recht überhaupt zu bekommen und muss jetzt noch unglaublich viel Geld investieren, um das alles selber zu produzieren. Dann. Also, ob dann dort noch viel Budget übrig bleibt, um dann noch anfangen, so Sachen zu machen, am Anfang wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, wie gut das funktioniert.
Ja.
Je nachdem wird es dann mal etwas. Ich hoffe es schwer natürlich.
Also ein grosser Schritt vorwärts für Schweizer Eishockey, denke ich.
Absolut. Also es war vor allem auch nicht zu erwarten. Swisscom hat eigentlich da relativ sattelfest ausgesehen. Man hat auch mitbekommen, dass sie im Fußball wieder ihre Rechte bekommen haben. Dann haben eigentlich alle damit gerechnet, dass sie im Hockey auch passieren. Aber Swiss Eishockey war mutig und hat jetzt gesagt, mal, wir wagen das Experiment. Und jetzt werden wir sehen, was es hinbringt. Also ich bin absolut positiv eingestellt zu dem Ganzen. Es gibt für mich nur zwei Knackpunkte, die ich noch besprechen möchte, die ich schwierig finde.
Ja.
Und das eine ist eben gerade, wie vorher angesprochen, Staatsfernsehen. Es ist jetzt so, ich meine, klar, jeder, der Kabelfernsehen hat, sieht den Sender MySports. Gibt aber inzwischen auch schon viele Leute, die das Kabelfernsehen existiert haben, die jetzt halt wirklich digital Swisscom haben.
Ja.
Zum Beispiel, wir die haben gar kein Kabelfernsehen mehr, also wir könnten gar nicht den Sender schauen. Ist okay, die Leute, die bis jetzt kein Swisscom hatten, haben Hockey auch nicht können schauen. Das ist schon okay so, du musst einfach zu der UPC wechseln. Aber, wo ich ein bisschen die Schwierigkeit gesehen habe, wenn dann nachher die Rechte für so WM und eben auch Playoff-Spiel, je nachdem dann nicht mehr an SRG vergeben werden, das ist jetzt noch nicht ganz klar, meiner Meinung nach. Also es ist da, die einen Leute haben verstanden, das sei klar, dass SRG da weiterhin übertragen wie bis jetzt. Ich habe das nicht so verstanden, dass es schon klar ist. Und wenn tatsächlich dann sollte die SRG weniger Recht überkommen als jetzt, also weniger Match kann übertragen von der Nation und von den Playoffs, dann sehe ich das ein bisschen als ein Problem. Weil all die Swisscom-Kunden, wo in dem Sinne jetzt so viel Hockey gesehen, können dann gar nichts mehr schauen. Und ich meine, wenn SRF jetzt ein Match übertragen hat, haben sie ja wirklich alle gesehen. Egal ob Cablecom oder Swisscom oder was auch immer. Ja. Und ich finde, es muss schon so sein in Zukunft, auch wenn jetzt in dem Sinne grosse Anbieter wechselt, dass es noch wird Match geben, wo alle dürfen sehen.
Das, was ich aufgefasst habe, ist einmal zumindest mit den Playoffs, glaube ich, ziemlich sicher, dass das weiterhin im nationalen Fernsehen wird ausgestrahlt werden.
Das ist auch wirklich zu hoffen, weil ich finde, das ist enorm wichtig für Eishockey, dass wirklich dann einfach, wenn es in die entscheidende Phase geht, dass es alle können schauen, egal was für einen Fernsehanbieter das sie haben.
Genau, ja.
Weil sonst ist dann der ganz schöne Effekt von der Verbreitung vom Hockey durch das Kabelfernsehen dann auch wieder ziemlich schnell dahin, wenn nachher auch WM und so weiter von Swisscom kommt und nicht mehr geschaut werden
kann. Ja.
Genau, also das werden wir dann sehen. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich schwierig finde, ein bisschen, ist, dass mit Anspielzeit und Anspieldaten und so weiter, ist ein bisschen zweischneidig. Also es ist ja so, dass eigentlich die UPC gesagt hat, sie sind flexibel. Also sie haben jetzt einen Fernsehsender, wo Hockey läuft den ganzen Tag.
Ja.
Das heisst, die Mannschaften können eigentlich dann spielen, wenn sie wollen und müssen nicht mehr da auf die Fernsehtage und Fernsehuhrzeiten schauen eigentlich. Das heisst, ein ZSC zum Beispiel, wenn die halt am Samstag keine Zeit haben für das Heimspiel, weil das Hallenstadion schon wieder besetzt ist, dann könnt ihr jetzt viel einfacher einfach sagen, okay, ist gleich, wir spielen am Montag, wir spielen am Mittwoch, was auch immer. Es ist noch nicht klar, ob die Liga das wird zulassen oder nicht. Aber ich habe ein bisschen Befürchtung, dass es darauf rauslaufen wird, dass wir nachher einen Spielplan haben wie der NHL. Wo dann jeden Abend zwar ein Match ist, was nicht so schlecht ist natürlich, fürs Fernsehen ist es cool natürlich, wenn sie jeden Abend ein Match zeigen können.
Ja.
Aber es ist für die Fans natürlich je nachdem dann nicht so gut. Also gerade die Vereine, die geografisch nicht gut gelegen sind, wenn dann dort nachher ein Spielplan angesetzt werden, wo dann da wo am Montag und Mittwoch und so auch noch ein Heimspiel spielen, dann wird es dann schwierig.
Es hat gerade heute Daniel Weinberger auf Twitter so ein bisschen Zuschauerstatistiken gemacht.
Ja, genau, ja.
Wo mit dem ganz interessant Break. Genau, zum Beispiel. Und Weihnachten in Deutschland, wo offensichtlich alle gehen schauen. Nein, aber dort ist zum Beispiel ja rausgekommen, dass Dienstag ganz klar der schlechteste Tag ist zum für Zuschauerzahlen in der Schweiz und in Deutschland.
Ja, richtig. Also eben, ich sehe das auch so aus der eigenen Erfahrung. Also ich hoffe jetzt mal, dass dann dort gleich noch ein bisschen Ordnung gehalten wird. Kann auch gut sein, dass es dass die Ordnung bleibt. Ich meine, der Hockeyverband hat da jetzt das letzte Wort. Also es liegt nicht bei der UPC.
Ja.
Aber sie werden natürlich schon wollen, möglichst viele Matches übertragen können. Das heisst, möglichst viele Matches sind nicht gleichzeitig, oder?
Genau, ja.
Also das wird sich dann noch zeigen, aber ich glaube, da ist auch von Vereinsseite und eben Fanseite her relativ grosser Widerstand, wenn man dann anfangen, Match verschieben, so an ganz komische Daten. Und auch schon nur die Anspielzeiten. 1945, das muss so bleiben.
Ja.
Weil alles, was früher ist, schaffen die Leute nicht vom Arbeiten, je nachdem, wo der Match ist. Ich meine, auf Davos schaffst du es nicht vorher.
Mhm.
Oder auf Ambri oder auf Lugano. Und alles, was später ist, kommst du nachher einfach nicht mehr heim. Ja. Also von Bern, Freiburg und so, zurück irgendwo auf Zürich, keine Chance mehr, wenn der Match erst um 7:45, 8:30 angefangen hat.
Ja.
Also das ist auch... Wir werden es sehen. Ich bin ziemlich hoffnungsvoll, dass die beiden Probleme jetzt nicht so grosse Probleme sind, wie ich es jetzt dargestellt habe.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, nein. Das sind ja auch gescheite Leute, die dort das Ganze machen.
Genau.
Also, mal, sehr optimistisch. Ich finde es eine super Sache und ja, gut für Schweizer Hockey.
Gescheite Leute, die das dort machen. Anders als Trades in der NHL. Segway, there it is. Okay. Ja, dann gehen wir doch über auf Nordamerika. Ja. Da habe ich so ein paar Meinungen, die ich gerne würde kundtun. Und die ich jetzt sehr lange haben müssen zurückheben, die Meinung.
Hold on to your butts, a rant is coming.
Jawohl. 29. Juni 2016 hocke ich im Hotel in Zernetz. Jetzt Abend 10:30 oder so, denke ich, müsste vielleicht gleich mal schlafen. Wir müssen morgen Morgen zu einem Plot laufen und so. Und dann kommen die News, Taylor Hall wird traded. Und dann, holy shit, der Taylor Hall wird traded. Wohin geht er? Dann kommt es relativ klein raus, Taylor Hall geht auf New Jersey. Gut, für was? Adam Larson ist sicher involviert, vielleicht der Damon Severson, ein paar Picks. Und dann tut es etwa 5 Minuten, wenn ich die ganze Zeit am Twitter am Refreshen bin, um herauszufinden, was läuft. Dann heisst Adam Larson geht zurück, dann haben wir alle angenommen. Und was? Refresh. Straight up, Hall for Larson. Und ich denke mir, holy shit, Caps-Fans, hold on to your butts. Der Martin Irad für Philip Forsberg-Trade ist nicht mehr der schlechteste in recent memory.
Schön.
Dauert aber keine 10 Minuten, Dominik. Wo die News rauskommen, dass der PK Subban traded wird. Der PK Subban, das ist News für niemand, geht von Montreal nach Nashville für den Shea Weber. Es ist also tatsächlich nur 10 Minuten lang der Hall Larson Deal der schlechteste gewesen seit dem Forsberg-Era Trade.
Aber hold on, warum ist Subban Weber so ein schlechter Trade?
Du hast...
Ich meine, Subban ist gut, er ist jung, aber ein Shea Weber, ich meine, wenn du einen Spieler hast wie ein Subban, der zwar sackstark ist, aber einfach du Probleme hast intern mit ihm, und du kostest für einen Verteidiger über wie Shea Weber, der doch ziemlich gut ist. Klar, nicht mehr so überragend wie auch schon. Aber mit dem kannst du dann vielleicht auch intern etwas machen. Weil, ich meine, ich sehe irgendwie, warum Montreal das gemacht hat.
Nein. Der Pekin Subban ist ein junger Offensiv, also jung, ja, verhältnismäßig im Vergleich zum Shea Weber zumindest. 4 Jahre Unterschied, 32 und 28, dort umeinander. Offensive, high risk, high reward, fair enough. Spieler mit top possession numbers. In meinem Buch einer von den top 3 Verteidiger. Ich lasse mir Argumente an, die sagen, er ist ein top 5 Verteidiger in der Liga. Alles andere ist Bullshit. Da muss man gar nicht kommen. Und der Shea Weber gehört für mich nicht mehr in die top 10 in dieser Liga. Das unterstützen nicht nur die Statistiken, das unterstützt den Eye-Test. Der Shea Weber ist sehr, sehr ein guter Verteidiger gewesen. Absolut einmal Top 5 in dieser Liga.
Mhm.
Extrem langsam geworden. Shot Suppression ist eine Katastrophe. Andere Fancy Stats sind auch nicht das, was mal gewesen sind. Not to take anything away from him. Er ist immer noch ein Top 2 Verteidiger in dieser Liga. Sehr ein guter Verteidiger. Wie gesagt, vielleicht auf Top 15, Top 20 ganz sicher. Aber Oder er hat ja auch noch einen riesigen Vertrag, der jetzt auch noch nach Montreal übergeht. Und wenn du mir kommst, das, was du vorher gesagt hast, mit Character Issues.
Richtig.
Der PK Subban ist sehr ein offener Mensch, sehr ein outgoing Mensch. Und wenn du mit dem nicht kannst umgehen in Montreal, dann tut es mir, also für die Medien tut es mir leid, wobei die Medien haben ihn ja eigentlich geliebt, weil er ist einer von den wenigen Spielern, wo ein interessantes Interview gibt, wo du nachher etwas schreiben kannst. Der Shea Weber ist ein langweiliger Spieler. Sehr ein langweiliger Spieler. Und wenn in deinem Team, mit der Ausnahme von Carey Price, jemand Problem hat mit dem PK Subban, dann tradest du den Spieler, nicht den PK Subban. Weißt du, wer hat Character Issues? Nicht den PK Subban.
Sondern Mark Bergevin.
Der auch. Nein, Mark Bergevin, zu dem nachher. Character Issues haben unter anderem der Andrew Shaw und der Alexander Radulov, wo der Mark Bergevin beiden einen Vertrag gegeben hat.
Ja, beim Radulov ist das kein Wunder. Das kann ich absolut bestätigen.
Dort, das wird ganz interessant, über das können wir in einem Moment reden. Ich weiss nicht, was dem Jeffrey Molson, dem Owner, dort durch den Kopf geht. Aber ich bin Mark Bergevin lang so ein bisschen so lala gsi. Ich habe nicht so recht gewusst, er war ein durchschnittlicher GM in meinen Augen gewesen. Aber er musste eine Entscheidung treffen. Sollte zwischen einem Top-3-Verteidiger in dieser Liga und einem unterdurchschnittlichen Coach. Und er hat sich für den unterdurchschnittlichen Coach entschieden. Und jetzt, die beiden müssen weg. Sonst, die fahren die Franchise gegen die Wand. Also, so kannst du nicht ein Franchise leiten. Es tut mir leid. So. Hätten ja, wir das okay. Loswerden. Deine Meinung?
Gut. Ja, meine Meinung ist, ich schaue es mal von einer ganz anderen Seite an. Mal von Nashville her.
Sehr gut,
ich meine, ja. Grossartig. Jetzt hast du einen Romagnosi und einen PK Subban.
Und einen Yannick Weber. Yeah.
Ja, okay, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Aber ich meine, grundsätzlich, was jetzt defensiv dort steht, ist natürlich gerade in der ersten Linie, ja, das ist schon ziemlich stark. Also,
ich glaube, ohne Diskussion die beste Verteidigung in der Liga im Moment.
Ja, richtig. Ich meine, also Nashville hat da natürlich jetzt einen Jackpot gezogen.
Absolut.
Das ist schon so.
Wenn du da schaust, was der David Poile in der letzten Zeit für Moves gemacht hat, Forsberg, E-Rat, aber auch Neil für Hornquist, Seth Jones für den Ryan Johansson, das sind alles sehr, sehr gute Moves gewesen. Wenn du ein bisschen anschaust über die letzten 3 Jahre, was er reingeholt hat und auf die andere Seite stellst, was er weggegeben hat, extrem.
Stellt sich da dann die Frage, ist jetzt Nashville vielleicht nächstes Jahr schon ein Cup-Contender?
Absolut. Ich kann ja... Das ist auch etwas, was ich falsch gehabt habe. Gesagt, dass Steven Stamkos geht dorthin und dann sind sie absolut ein Cup-Contender. Dann haben sie Philip Forsberg 6 Millionen gegeben und dann haben sie keinen Capspace mehr gehabt. Da habe ich etwas Kleines übersehen. Aber jetzt, hey, mit dieser Verteidigung, wenn du dann einigermaßen Performance aus dem Pekarine rausbekommst, dann sind die absolut vorne dabei.
Ist cool. Vielleicht, wenn mal ein Sender geht, der in die Schweiz kommt. Wäre eigentlich auch noch schön.
Absolut.
Und ich denke, Knef. Ja. Und ich meine, für den Romagnosi ist es natürlich sowieso, wenn er mit dem PK Subban spielt auf einer Linie. Gut, die Frage ist, ob das funktioniert. Weil, ich meine, Shea Weber ist jetzt nicht der Offensivverteidiger gewesen, glaube ich.
Ja.
Außer du müsstest mich das so korrigieren.
Nein, aber das ist recht.
Eben, und der Romagnosi hat nebenan relativ viele offensive Freiheiten gehabt, dementsprechend.
Mhm.
Jetzt mit dem PK Subban, das sind einfach beides so ein bisschen offensives Harakiri. Ob das dann gut kommt in einer Linie, weiß ich nicht.
Das stimmt, das ist interessant. Ich möchte jetzt gerade rasch dem Romagnosi seine Shot Suppression anschauen und dann sage ich dir, ob das gut kommt. Aber prinzipiell, wenn du zwei Top-Verteidiger, und der Ryan Ellis und der Matthias Ekholm als zweiter Pairing wertet stellen, sind eigentlich sind beides gute Two-Way-Verteidiger in meinen Augen. Ich glaube, der Gott, das kommt gut, glaube ich. Du hast ein offensives Powerhouse in der Verteidigung und du hast auch vorne gute Two-Way-Verteidiger.
Vor allem, das hat Nashville schon immer gehabt. Also Nashville ist ja immer vor allem mit vielen Punkten aus der Verteidigung gekommen, eigentlich.
Ja.
Sie haben ja lange gar keine Stürmer gehabt, die wirklich vernünftig gescored haben.
Mhm.
Haben sie nicht jetzt irgendwie vor ein paar Jahren das erste Mal überhaupt einen Topscorer gehabt im eigenen Team, weil dem sie kein Verteidiger war?
Ja, genau.
Nicht der Shea Weber. Ja, nicht der Shea Weber. Gut, solange gibt es die Franchise vielleicht auch noch nicht, aber
das stimmt,
ist,
ja.
Sie bleiben ihrer Tradition jetzt doch treu mit den Verteidigern, die da sollen, produzieren.
Was mich wundernimmt, ist, wie hat sich der, wie ist die Konversation zwischen Mark Bergevin und David Poyle, wie hat das angefangen? Also, läutet David Poyle so ein Bergevin mal an, so, ja, Subban, könnte man den einfach traden? So, dann so, ja, weiss nicht, müsstest du mir vielleicht den Shea Weber zurückgeben? Okay! Ungefähr so muss das abgelaufen sein. Also.
Oh Mann. Ja, also, das ist ja mal ziemlich überraschend gekommen, glaube ich.
Ja, für dich offensichtlich nicht. Nein, eben.
Also ja, natürlich. Ich meine, ich habe schon gewusst, dass der PK Subban weggeht, aber dass er zu Nashville geht, habe ich nicht gewusst. ja, also, ich meine, der Shea Weber hat mir ja eigentlich damit gerechnet, dass er fixen Platz hat in Nashville. Oder ist das ein Thema gewesen,
dass er geht? Irgendjemand den Vertrag annimmt?
Ja, richtig.
Ach, der ist noch bis 2022 oder so, bis irgendwie 41 ist der noch unter Vertrag. Was natürlich auch noch ein Faktor ist, falls der Shea Weber wird retire, bevor sein Vertrag ausläuft, gibt's.
Dann zahlt's Nashville.
Genau, Cap Recapturing.
Ja. Gut, das wäre natürlich schade, aber von dem gehen wir jetzt mal nicht aus. Außer, gut, der spielt schon gerne in Montreal, ich meine.
Wenn du nicht Französisch kannst, ist es ziemlich toll.
Und ja, ist, glaube ich, nicht so rewarding dort.
Dann hast du noch so
gut, wenn nicht günstig. Ja.
Leck du mir, ja. Dass das. Hall Larson, vielleicht noch ganz schnell.
Gut, dass das dort dazu, also, und ich dazu möchte sagen, ist Edmonton. Ich meine, ja,
yeah.
Sie sind seit Jahren nach der Lachnummer von der Liga und irgendwie haben sie jetzt vielleicht einfach den Neid gespürt, das nochmal ein bisschen zu verstärken. Ich weiss es nicht, ich kann es mir anders nicht erklären.
Der Peter Chiarelli hat den Tyler Seguin und den Taylor Hall backtraded. All the Tylers and Taylors.
Tja, gibt's einen Grund für das?
Character Issues mit Tyler Seguin.
Ja, gut, das voilà, wissen wir. Haben wir einen Biel miterlebt, vor allem Schweizer Hockey, wenn sie zuhören. Der Messi, wie der Blick so schön titelt hat. nicht sportlich, sondern ja. Okay.
Es ist überraschend, aber du kannst den Hall für den Larson Trade ja noch eher verteidigen als den Subban Weber Trade. Weil es ist, sie haben eine Need gehabt in der Verteidigung. Adam Larson ist mit 24 in meinen Augen schon ein solider Second-Pairing-Verteidiger, könnte absolut noch ein First-Pairing-Verteidiger werden, kommt rein und ist wahrscheinlich der beste Verteidiger auf der Defense von Edmonton, was granted nicht viel heisst, aber ich meine, es ist definitiv ein Step forward. Du hast einfach schlicht und einfach overpaid. Also, du hast etwas gegeben, ein Surplus, das du gehabt hast auf dem Wing, was nachher der Pulviar wie bekommen ist im Draft, holst du einen Larson, da hättest du wahrscheinlich zwei oder drei Larsons müssen bekommen, dass Fair Value gewesen ist, aber du hast wenigstens das geholt, was du brauchst.
Und okay, also immerhin macht das Sinn.
Genau, das ist das Einzige, was ich dort überhaupt kann, also das ist natürlich auch batshit crazy move, also dass so etwas in einer professionellen Liga passiert, wo GMs Millionen verdienen, sorry. Unglaublich.
Ja, wohl. Es war noch schön, auf Twitter plötzlich mitten im Sommer alles einfach drüber und drunter gegangen ist.
Ja.
Sehr erstaunlich. Dann gibt es ja noch einen Trade, der mich etwas mehr interessiert, ist wo gut. Du vielleicht sicher auch noch eine Meinung dazu hast. Jonathan Bernier zu Anaheim.
Mhm.
Ist ja interessant. Anaheim hat gesagt, sie brauchen hinter dem Gibson einen vernünftigen Backup-Goalie.
Ja.
Und jetzt holen sie so einen für 4,5 Millionen.
Mhm.
Ist das dann noch ein Backup-Goalie, ist da die Frage. Und warum zur Hölle haben wir auf der Goalie-Position in Anaheim immer die riesen Probleme? Seit Jahren.
Ich weiß nicht, der Anderson ist zu gut gewesen, zu teuer geworden, aber das ist eigentlich in meinen Augen Anderson-Gibson, habe ich ein gutes Tandem gefunden.
Absolut.
Der Hiller ist auch mal gut gewesen.
Richtig. Shiger auch mal.
Shiger ist mal sehr gut gewesen, richtig. Der Goalie-Markt war relativ flach diesen Sommer. Warum gerade der Bernier, ist mir auch ein bisschen eine Frage. Ich glaube, es fängt dort so ein bisschen mit einem Tandem an, vielleicht. Also ich glaube nicht, dass du gerade die ganze Ladung kannst John Gibson anschmeissen.
Ja,
ich glaube nicht,
richtig,
dass er bereit ist.
Andererseits, der Gibson ist jetzt schon so lange in der NHL, da war schon 3 oder 4 Jahre, und ja, es kommt einfach nicht wirklich was von ihm. Also, also nein, gut, es sind nicht 4 oder 3 Jahre oder 2 Jahre, aber das, es ist gleich, also irgendwie, wenn er einmal gespielt, hat er schon etwa mal 1, 2 gute Spiele, aber er ist auch unter Druck eine Katastrophe. Und wenn du jetzt wieder irgendeinen Backup-Goalie holst, wo ihm der Rang könnte ablaufen, wird es nicht besser. Also, er muss jetzt wirklich einfach mal eine Saison haben, wo er halt mal muss, dann vielleicht ein bisschen kaltes Wasser geschmissen werden.
Absolut, ja.
Ich meine, schlussendlich muss man ehrlich sein, ein Jahr Misserfolg ist in der NHL jetzt auch nicht wirklich finanziell so ein grosses Problem. Hat Edmonton ja Toronto schon mehrfach vorgemacht. Also, ich finde das eine falsche Entscheidung. Hätte jetzt wirklich irgendeinen Goalie aus der AHL vielleicht geholt und einfach gesagt, so, Johnny, jetzt gilt's es.
Ja, es kommt mir schlicht und einfach sonst niemand in den Sinn, wo du als einigermaßen tragbaren Backup hättest können holen. Also ich habe den Bernier ehrlich gesagt auch nicht auf dem Markt gesehen, weil ich glaube nicht, dass die Leafs mit Anderson Sparks Duo die Saison jetzt startet. Also dick kommt vielleicht auch noch etwas auf uns zu. Weiß es nicht recht. Down Goes Brown ist jemand, der schreibt für Sportsnet. Seinen richtigen Namen empfällt mir. Hat die Off-Seasons gerankt von den Teams und Anaheim ist 30 dead last.
Logisch, sind auch genau glaube 2 Signings bis jetzt und 1 Trade. Also völlig inaktiv gewesen. Katastrophe.
Und
sie haben zu dem Zeitpunkt, wo andere Vereine schon 2-stellige Millionenbeträge ausgegeben haben, sind sie noch bei 0 gewesen.
Ja, ja. Also, sie haben natürlich das Geld im Moment auch nicht. Das muss man auch sagen. Sie haben ja Probleme. Es ist absolut möglich, der Hampus Lindholm hat immer noch keinen Vertrag. Der Ricard Raquel hat immer noch keinen Vertrag. Es ist absolut plausibel, dass der Cam Fowler getradet wird.
Inwiefern finanziell Problem? Capspace oder intern finanziell, dass sie auf Verträge gar nicht, also sind interne Capspace?
Sind internes Capspace Problem. Ja. Ich habe General Manager jetzt gerade vor mir. Projected Capspace per General Manager ist 9,9 Millionen. Sie sind im Moment auf 63,0. Also dort ist ein intern Cap, wo
ja.
Das Problem ist.
Okay. Ja, man wird es sehen, ist einfach schade, weil Anaheim hätte die letzten 2-3 Jahre wäre der Year gewesen. Jetzt ist es langsam vorbei.
Ja, Corey und Ryan sind 31. Kessler ist auch 31 und verdient bis 2022 6,8 Millionen.
Jawohl, da kommen gute Zeiten auf mich zu. Das. Bring Temu back. Ja, also.
Ja. Wolltest du noch, du weißt wahrscheinlich gar nicht, was Free Agency Signings so noch passiert ist.
Nicht grossartig,
dann
nein.
Dann erzähle ich dir das ganz kurz. Kyle Okposo geht auf Buffalo.
Ah, dort ist das jetzt passiert?
Das ist tatsächlich passiert. 7 Jahre, 6 Millionen.
Was?
Ja, nicht unbedingt ein schlechter Vertrag in meinen Augen.
Nein, absolut nicht.
Was interessant ist, der Andrew Ladd geht dafür zu den Islanders. Und ersetzt ihn eigentlich auf dem Wing von John Tavares. Wirft Fragen auf in meinen Augen. Sind eigentlich sehr ähnliche Spieler.
Ja, warum ist das Ganze überhaupt nötig gewesen?
Genau, warum lässt du Okposo laufen und holst dann nachher eigentlich den gleichen Spieler? Also ist dort vielleicht etwas Internes gewesen? Das ist natürlich reine Spekulation. Das dümmste Signing, nochmal etwas, wo mich darüber aufregen kann, der David Backes geht zu Boston.
Super, ein Assi-Spieler zu einem Assi-Team, richtig. Grossartig, da haben wir wieder Freude.
The Big Ben Bruins time is over, let it go, for your own sake. 5 Jahre, 6 Millionen, ein Center, du hast schon den Patrice Bergeron und den David Krejci, was willst du auf die dritte Linie tun? Oder
vor allem mit 6 Millionen kommt der über. Der David Backes, den ich meine.
Genau, der.
Ich mache den Julien Sprunger kaputt und beschwere mich nachher bei der Schiri David Backes.
Der, der am Ende von seinem Vertrag 37 wird sein.
Leck du mir. Okay, Boston. Well done.
Du lässt den Louis Eriksson laufen, der übrigens bei Vancouver unterschreibt. Warum? Weiß man auch nicht so genau. Und holst dir dafür den David Backes. Das ist Downgrade auf mehreren Levels.
Stark. Das habe ich nicht mitbekommen, nein. Also das mit dem Louis Eriksson ja, aber das mit dem David Backes.
Beim Louis.
Schockierend. Der Boston ist mir mal sympathisch gewesen, so 2011, das letzte Mal eben, aber seitdem hat er das ein bisschen aufgehört.
Mir natürlich nie.
Richtig.
Ja, dass der Louis Eriksson nach Vancouver geht, ist verständlich. verständlich, insofern als das dort, wie ich ja glaube bereits auf dem letzten Podcast erwähnt habe, die Owners unbedingt neue Playoffs kommen wollen, dass sie ihr Team ein bisschen teurer verkaufen können und jetzt der Jim Benning da einfach Druck hat, irgendetwas zusammenzuschmieden, was am Schluss sollte funktionieren.
Genau.
Milan Lucic geht auf Edmonton, ersetzt dort den
auch dort wieder Taylor ein unsympathischer Spieler zu einem unsympathischen Team, ist schön, wirklich.
Ja, was könnte noch spannend werden, also wenn der Milan Lucic natürlich mit dem Connor McDavid zusammenspielt und für täglich Platz schafft, könnte es sehr eine gute Kombination werden. der Peter Chiarelli holt seinen Buddy zurück aus Boston.
Also du meinst so ein bisschen à la, wo kennt man das in der Schweiz, zum Beispiel Niederreiter Plus, was zusammengespielt, dann WM13, also der Niederreiter räumt alles auf und der Plus spaziert dann durch.
Genau, ja, ungefähr in die Richtung könnte es gehen und es könnte... Übrigens, das Signing auch ein Grund, warum der Hall-Larsen-Deal nicht ganz so schlecht ist, weil du replacest ihn eigentlich, natürlich überhaupt nicht mit dem gleichen Kaliber, aber du hast jetzt wenigstens jemanden, der in die Left-Wing-Position kann reinsteppen.
Ja, voll.
Steven Stamkos bleibt bei Tampa, Victor Hedman unterschreibt, die werden in ein paar Jahren nächstes Jahr Cap-Problem haben. Ich nehme an, dass der Ben Bishop traded wird, einiges das Jahr, vielleicht sogar den Sommer bereits. Auch das eben innerhalb.
Da hat man jetzt einen Goalie, oder?
Wie?
Da hat man jetzt einen Goalie auf dem Markt.
Voilà, ja. Allerdings kein Backup.
Das stimmt. Ja, ganz klar nicht, ja. Das ist richtig.
Auch das Signing ja innerhalb von 30 Minuten von den beiden Trades. Also, der oben ist wirklich crazy gewesen.
Wie du so schön gesagt hast, man muss das Datum merken, vor allem zukünftige NHL-Quiz.
Genau.
Wo da auf einen zukommen.
29. Juni 2016. Gut.
Ja.
Sonst, du noch, Reto Berra, willst du das besprechen? Dat.
Ja so. Gut, Reto Berra ist zu einem anderen Team gekommen, wo er wieder die Nummer 3 wird sein. Also,
genau.
Viel zu sagen dazu gibt es eigentlich nicht. Also er ist bei einem coolen Team gelandet, Florida Panthers, aber auch dort wird er nicht besonders eine grosse Rolle spielen. Ist jetzt zwar bekannt worden, dass Roberto Luongo noch wird verletzt sein bis im Oktober. Das heisst, vielleicht kommt der Bär ein bisschen zu Eiszeit nochmal in der NHL. Fraglich, wie viel das es wird sein und wie weit das es langt. Klar, es ist NHL. Also wenn du natürlich dann 2-3 gute Match spielst, dann bist du plötzlich Nummer 1. Und wenn der Luongo dann zurückkommt und dann noch weiterhin noch gut spielst, bist du plötzlich tatsächlich Nummer 1. Also...
Es hat ja am Anfang relativ gut ausgesehen, so, wow, NHL Backup hinter dem Luongo ist eine der besten Backup-Positionen, die du haben im Moment, weil der geht sicher kaputt.
Richtig.
Und nachher haben sie mit James Reimer einen Vertrag gegeben und dann, ja, ist der Berra ganz klar der AHL,
richtig.
Goalie.
Wiederum, er hat sich in der AHL nicht schlecht geschlagen bis jetzt, habe ich das Gefühl gehabt. Vielleicht, ist das der Weg. Dass es einfach nochmal probiert. Ich glaube aber auch, also was ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl hatte, wenn ich diskutiert habe mit anderen Hockeyfans aus der Schweiz, die ihn ein bisschen mehr verfolgt haben, die mir jetzt gesagt haben, ja, also mehr als ein Jahr macht er es nicht, dann macht er den Hiller.
Genau, ich denke es auch.
Und dann ist noch die Frage, wo würde er hingehen in der Schweiz? Da habe ich auch interessante Meinungen gehört. Ja, also zum Beispiel, was ich gehört habe, ist Lugano, wäre das Thema. Und das ist nicht mal so unsinnig, weil der Merz Likins hat zwar 4 Jahre Vertrag dort noch, aber der gute Bub ist vielleicht bei Columbus schon auch irgendwo noch im Hinterkopf. Also ob der dann ewig lang in Lugano unten hocken bleibt, aber der dann einfach irgendwann mal auf die NHL übergeht, das wissen wir nicht. Und dann ist in Lugano natürlich ein Platz frei und Lugano hat Geld. Womit natürlich ein Platz frei wäre eben für den Berra. Andererseits muss man auch sagen, ich meine, wir haben eben Hiller gemeint, es wird Bern, Lugano oder Zürich, die Geld haben. Und sie spielen wurden, wo ganz klar kein Geld hat. Also von dem her kann es sein, dass der Berra in Langnau landet oder in Kloten, was weiß ich. Aber ich glaube schon auch, also wenn er jetzt nochmal ein Jahr AHL spielt, kommt er nachher zurück.
Zum anderen Schweizer, der noch gemoved, oder ist nicht gemoved worden, der Yannick Weber, wie bereits erwähnt, geht zu Nashville, ist dort wahrscheinlich der 5. Verteidiger. Der Thomas Rost, der Schweizer NHL-Scout, hat da ein Video-Interview gegeben, so wie seine Ausgangslage wird sein in Nashville. Weiss nicht mehr bei wem, aber das einfach googeln, der macht das 3-mal so gut wie ich. Er sagt unter anderem in dem Interview, dass wenn Yannick Weber ein bisschen Powerplay-Time auch würde bekommen, dass es ihm sehr wird helfen, ist absolut eine Möglichkeit.
Sehe ich auch so. Also Yannick Weber hat
Wenn.
Er hat aber in der Vergangenheit, egal wo er gespielt hat, ob es bei Montreal oder bei Vancouver, im Powerplay sehr überzeugt.
Absolut.
Also, ja. Das muss man sagen, er ist offensiv enorm stark, wenn er im Powerplay kann spielen kann.
Aber warum würdest du Subban Josi beim Powerplay überhaupt auf dem Eis nehmen? So eine Ovechkin-Situation. Also,
klar.
Ja.
Man wird es sehen, also ich finde es noch spannend, der Weber ist so einer, ist jetzt schon so lange drin.
Mhm.
Ich meine, eigentlich wirklich schon lange nicht mehr gut.
Ja.
Aber man zieht es durch.
Genau.
Ich meine, der ist ja so ein Lukas Bisa zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, ist noch fast besser gewesen, aber er ist ja schon lange jetzt, ja, was macht er eigentlich?
Immer noch ganz viel Geld verdienen bei Vancouver.
Ja, eben. Aber weißt, Lukas Bisa ist jetzt so ein
einer der schlechtesten langsam Verteidiger in dieser ganzen Liga. Der Lukas Bisa.
Ja, wurde.
Ja, das stimmt. Ja.
Der ist ja mal vorübergehend recht gut gewesen, habe ich gemeint. Bei Philadelphia hat er eigentlich nicht schlecht gespielt, Anfang bei Anaheim auch nicht. Mhm. Und dann ist Anaheim wie für andere Schweizer Spieler ja auch schon dann wirklich so ein bisschen zum Downfall geworden.
Ja.
Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Also ich denke, eben Yannick Weber, er probiert es jetzt nochmal mit einem anderen Team. Mhm. Ja, du, ich glaube, der kann noch langsam weitermachen. Er ist eben genau gut, genug gut, um mit NHL spielen.
Genau, typischer Third-Pairing-Guy eigentlich.
Ja, irgendwie, er ist nicht genug gut, um irgendwo wirklich dann fix die ganze Zeit irgendwo so ein Superstar werden, wie ein Josi. Aber er hat einfach auch nicht schlecht genug, um nicht in der NHL zu spielen.
Ja.
Das ist sehr interessant. Also.
Und es ist eigentlich sehr, auch wenn ich vorher gesagt habe, dass Nashville eine von der oder die beste Verteidigung hat, ist sehr als Dritt-Pairing-Verteidiger sehr ein guter Ort zum Hingehen, weil es sieht ziemlich scheiter aus dort auf dem dritten Pairing. Also von Bidetto und Granberg bin ich überhaupt nicht überzeugt. Granberg ist, glaube ich, sogar noch RFA. In der Pipeline haben sie vielleicht einen Jack Doughty, Doughty, ich weiß auch nicht genau, wie du das aussprichst, aber der mag ich nicht schlecht, der ist 20, der kommt vielleicht durch. Aber sonst, so viel kommt dort nicht hinten nachher. Muss auch nicht mit dem jungen Verteidiger-Core, den du jetzt hast. Aber eigentlich in meinen Augen sehr ein guter Spot.
Mhm, absolut.
Ein Jahresvertrag, 575.000.
Ein Standard.
Die Welt verdient er nicht.
Aber, ja, aber ich glaube, das
man ist trotzdem nehmen.
Genau.
Ja.
Absolut. Ja, mal. Gut, was gibt es auch schon so? Ich meine, was jetzt ja definitiv endlich bekannt ist, Las Vegas kommt das Team über, gell?
Genau, ja, da müssen wir eigentlich schon 3 Wochen schon drüber reden.
Ja. da haben wir natürlich auch sehr unterschiedliche Meinungen.
Mhm.
Also, ich sage es mal so. Ich bin ja ein Fan von Eishockey. Und ich bin Fan von dem, was Eishockey repräsentiert.
Mhm.
Und ich bin Fan von Tradition im Eishockey und von Vereinen mit Tradition.
So Shooting Frozen Cow Patties and the Frozen Lakes.
Genau, genau das. Aha. Das ist romantisch. Nein, aber ich meine, jetzt kommst du mit einem Ort wie Las Vegas und sagst, mach den NHL-Franchise dorthin. Ich meine, ich weiss, jetzt werden alle sagen, du bist doch Anaheim-Fan, was soll das überhaupt und so, bla bla bla, Disney-Franchise. Okay.
You got a point.
Mag ja vielleicht so sein. Aber ich finde immer noch, das ist einfach Anaheim oder LA oder auch irgendwo in der Wüste, sonst irgendeine Stadt. Das ist einfach nicht Las Vegas. Das ist immer noch eine normale Stadt, wo auch andere Sportsteams hat, wo sich kann so eine Legacy aufbauen, mit der wo sich eine Fanbase aufbauen, auch normale Fans, die dort wohnen, wo die Match gehen schauen, wo Season-Tickets kaufen. Und dann kommt Las Vegas. Eine Stadt, wo es eigentlich nur Touristen hat.
Das stimmt nicht, Las Vegas sind ziemlich viele betrunken sind.
Und ich google das jetzt nämlich gerade. Alle in einem Hotel wohnen, alle ins Casino gehen den ganzen Tag.
Und am Abend noch ein Hockeyspiel schauen, du Meri.
Genau, und das ist dann einfach nur noch Entertainment pur, Event pur und das hat nichts mehr, aber wirklich gar nichts mehr mit, irgendwie mit Tradition und Sport zu tun, meiner Meinung nach. Okay, da bin ich zu fest beeinflusst auch durch europäischen Sport natürlich. Ich meine, für mich ist Red Bull auch so ein rotes Tuch, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde einfach so, warum muss in Las Vegas das NHL-Team annehmen?
1,8 Millionen in 2008 mit der Umgebung.
Ist das viel für eine amerikanische Stadt?
Es ist considerable für einen NHL-Markt, sagen wir es so.
Aber die Einwohner von Las Vegas, interessiert die sich für Hockey dann?
Es ist der erste Major-Sport, der dort hinkommt. Für irgendetwas müssten die sich ja interessieren.
Ja, aber für irgendetwas hat es einen Grund, dass es jetzt die erste Major, der erste Major-Sport ist, der dort hingeht.
Fair also, enough.
Ich meine, du hast mir das mal erklärt, da gibt es irgendwelche Gesetze, wie ist das gegangen, oder mit den Spielern, die irgendwie nicht ins Casino gehen, so Sachen.
Gibt es das? Habe ich dir das mal erklärt?
Ich glaube, da haben wir mal drüber geredet. Aber ist gleich. Okay. Also ich einfach, also ich meine, es hätte einen Grund gegeben, warum dass die anderen Sport Major Leagues nicht dorthin gegangen sind.
Okay, habe ich wahrscheinlich in meiner Hockey-Bibel gelesen. Und seither
das
vergessen.
Das kann gut sein.
nein, aber ich glaube, es ist ein Experiment, wo ganz stark in beide Richtungen kann gehen. Auf der einen Seite hast du potenziell einen Markt, wo Leute hingehen, machen das Vegas-Wochenende und gehen planen ihr Vegas-Wochenende an dem Wochenende, wo, wenn sie aus Boston kommen, Bruins Stage spielen. Mhm. Du wirst ganz viele Corporate Seats haben, also Casinos, wo die Sitz kaufen, Season Tickets, mhm, und du das dann kannst gönnen.
Oh Mann.
Ja, ja, sie werden das Stadion füllen. Da bin ich eigentlich überzogen.
Aber eben, mit was für Leuten?
Ob sie grosse eigene Fanbase hat, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber ich glaube, dass eben so eine Touristendestination ist, dass es absolut kannst füllen mit anderen Fans. Ist nicht so cool für die, die nachher dort werden spielen. Speaking of which, Expansion Draft, das geht auf generalfanager.com als Expansion Tool, wo du kannst eigentlich den Expansion Draft simulieren. Der Dustin Brown wird dort Captain. Aufgrund von seinem Vertrag.
Okay.
Ich habe das mal einmal durchgespielt. Gibt eine solide Verteidigung dort. Eigentlich der viertbeste Verteidiger von jedem Team. Stürmer sehen scheiter aus.
Das war aber immer so bei der Expansion Draft. Aha.
Aber eben, das wird, du kannst ja auch nur einen Goalie protecten. Also irgendwann wird werden zwei einigermaßen solide Goalies gepickt werden. Und eben keine schlechte Verteidigung. Ganz spannend wird natürlich auch, wer das Team coacht und wer der General Manager wird.
Ralf Krüger.
Wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich glaube, es gibt einige andere Möglichkeiten, die besser sind.
Ich hoffe es doch schwer.
Ja.
Also, ich finde, wir werden es sehen, aber ich finde einfach halt schwierig, wenn du siehst, was wir für Merck gehabt hätten, eventuell andere Möglichkeiten für so eine Expansion. Wir hätten Quebec gehabt, wir hätten Seattle gehabt.
Seattle hätte nicht wählen, Quebec kannst du nicht machen wegen kanadischen Dollar.
Ich weiss, es sprechen Gründe dagegen, aber es ist einfach so reins Hockeyherz. Und einfach, what the fuck machen wir in Las Vegas, wenn wir einfach auch ein Quebec haben, was eigentlich unbedingt möchte. Klar, die wirtschaftliche Situation momentan noch ist schwierig, aber dann wartest du halt ein paar Jahre. Der kanadische Dollar wird sich auch wieder fangen.
Quebec wird in den nächsten 10 Jahren ein Team bekommen. Und zwar via Relocation. Also, relativ.
Und wer wird mit deiner Meinung nach relocated? Arizona?
Im Moment.
Oder Florida?
Arizona ist relativ sicher für die nächsten paar Jahre. Sie schauen jetzt an, ob sie wirklich zurück auch auf Phoenix in die Stadt reinkommen. Dann kommt die Franchise auch wieder gut. Carolina hat ja ein paar lustige Probleme im Moment. Für mich ist Carolina wirklich die Mannschaft, die du anschauen musst wegen Relocation im Moment.
Wo kommt Carolina eigentlich her? Sind sie gegründet worden? Sind sie ursprünglich
Hartford?
Sind Hartford Whalers, doch tatsächlich. Genau.
Yeah.
Ja, also ja, ich bin nicht begeistert. Man wird es sehen, ich freue mich einfach jetzt schon drauf, wenn sie so ein tolles Logo haben wie die LA Kings oder so, wo dann nachher jeder Spass in der Schweiz mit dem Cap rumläuft und wo keine Ahnung hat, was es ist, dann grabe ich mich irgendwo ein. Da habe ich es dann langsam gesehen.
Einen Namen haben sie auch immer noch nicht.
Black Knights, habe ich gehört.
Genau, das wird spekuliert, weil irgendwie, Entschuldigung, der Owner oder der Geldgeber, der ist irgendwie mit Black Knights Insurances oder so etwas im Lustigen dabei und das wird
wenn's
spekuliert.
Wenn es gerade ein Teamname gesponsert ist, dann hast du verloren.
Vielleicht auch einfach nur Knights und vielleicht, weiss ich auch nicht, Black Aces oder Pokerers.
Oder Drunk. Also eine Drunk Priest marrying you to a tree. So.
Las Vegas. Das wäre doch. Voilà, ich glaube, wir haben einen Episodentitel.
Oh, come on.
Ja.
Naja. Okay,
ich freue mich natürlich auf deinen Wochenausblick.
Genau, also Wochenausblick. Also ganz wichtig zuerst einmal. Ich glaube, in der Schweiz passiert mal nichts.
Mhm.
In der NHL weiterhin Free Agency. Camps sind am Laufen.
Genau.
Ah, in der Schweiz natürlich auch, sorry, hä, da gibt es da noch U16, U17, U18 Development Camps in Davos, die laufen für den Nazi. Aber sonst ist nicht so viel los. Jetzt wichtige Info für alle unsere Zuhörer. Wir gehen in die Ferien.
Mhm.
Und zwar gemeinsam.
Richtig.
Und zwar schon ab nächste Woche.
Nächste Woche gibt es nochmal einen Podcast im Jahr.
Dann bin ich auch nicht rum, das weißt du doch.
Ah, nein, das weiss ich nicht. Das ist mir neu, wo ich gehst.
Österreich mit der Familie.
Ah.
Muttergeburtstag.
Yeah. Interessant. Dann gibt es vielleicht nächste Woche auch keine Episode. Schauen wir mal.
Richtig, genau. Was ich damit nur sagen will, ist, falls es keine Episode mehr gibt, dann sind wir in der Ferien. Wir werden uns aber sicher auch dort mal die eine oder andere Art melden, denke ich.
Hashtag Travel Podcast.
Hashtag Travel Podcast, genau. Und dann möchte ich noch ganz kurz schnell etwas ansprechen, was schon in der Vergangenheit liegt, und zwar gestern.
Mhm.
Gestern war das grossartige Hashtag Hockey Barbecue. Ich möchte mich da jetzt noch ganz herzlich bedanken beim Andreas Reiner, der das Ganze organisiert hat. At Pakierblog hat auch einen Podcast. Hört mal rein, die es nicht sowieso schon gemacht haben. Mhm. Und natürlich auch bei Melanie Sommer, die geholfen hat, mit organisieren. Ja. Und es war wirklich ein toller Abend, so ein bisschen die Hockey, die weitere Welt ist ein bisschen zusammengekommen, aus der Schweiz zumindest. Und hat wirklich Spass gemacht. Mhm.
Mal Hockey-Konversationen auf einem höheren Niveau und nicht, ich habe heute mit der Laura noch darüber geredet, nicht so die, ja, sie wollen einfach zu wenig Diskussionen, sondern fundierte Meinungen mal hin und her geschoben werden. Das war tipptopp gewesen. Also wirklich perfekt. Ja. Nächstes Jahr.
Das ist eigentlich die ganz gebildete Hockey-Elite von der Schweiz.
Okay.
Zum Jahr arrogant ausdrücken. Und wir. Richtig, und wir zwei.
Yeah.
Also, nein, dann wäre es das einfach schon wieder für die Episode. Mhm. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sommer, falls man sich nicht mehr gehört in dieser Form bis nach der Sommerferien. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.